HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Constanze Körner, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Constanze Körner ist Leiterin des ersten und einzigen Regenbogenfamilienzentrums in Deutschland. Dort werden unter anderem Lesben und Schwule beraten, wenn sie einen Kinderwunsch haben, also eine Regenbogenfamilie gründen wollen. Wie so ein Wunsch in Erfüllung gehen kann, Constanze Körner selbst macht es vor, denn sie lebt mit ihrer Lebenspartnerin in einer Regenbogenfamilie. Und heute sitzt sie mit mir in Berlin im Studio. Guten Tag, Frau Körner.
Guten Tag, Frau Breuer.
Frau Körner, Sie leben in einer Regenbogenfamilie, habe ich gerade gesagt. Vielleicht erläutern Sie mal genauer, was das heißt, wie das bei Ihnen aussieht.
Also laut Definition ist eine Regenbogenfamilie eine Familie, wo mindestens ein Elternteil lesbisch oder schwul oder trans, bisexuell ist. Und so eine Familie sind wir. Wir sind zwei Frauen mit 5 Kindern. Und das ist eine relativ große Regenbogenfamilie.
5 Kinder hört sich echt viel an, gibt's ja kaum noch in Deutschland. Aber ich glaube, das sind jetzt nicht alles Kinder, die von Ihnen und Ihrer Frau in die Welt gesetzt worden sind.
Also geboren haben wir sie beide, natürlich nicht beide gleichzeitig, sondern ich habe 3 geboren und meine Partnerin hat 2 geboren.
Müssen Sie erklären, was sind die genaueren Hintergründe?
Also ich habe in einer ersten Ehe mit einem Mann gelebt und habe dort 3 Kinder bekommen, eine Tochter und einmal Zwillinge. Und nach meinem Coming-out war ich dann mit meiner Partnerin zusammen und den Kindern natürlich. Und meine Partnerin hat dann mit mir zusammen auch noch 2 Kinder bekommen.
Also das heißt, Sie haben erstmal in einer heterosexuellen Beziehung gelebt und da eben auch Kinder bekommen.
Genau, ich habe ja mit einem Mann zusammengelebt, nicht sehr lange, aber so lange, dass ich eben Kinder zeugen konnte.
3 Kinder, ja.
Und wir haben eine Familie gegründet und nachdem meine älteren Kinder, also die Zwillinge, 1 Jahr alt waren, hatte ich mein Coming Out und bin auch seitdem mit meiner Lebenspartnerin zusammen und wir leben seitdem in einer Regenbogenfamilie.
Das heißt, Sie hatten Ihr Coming Out, ich sag mal, relativ spät.
Genau, das ist das Problem, dass ich eben überhaupt keinen Kontakt in meiner Jugend hatte mit lesbischen Frauen oder mit dem Konzept überhaupt Homosexualität. Und die Idee, ja, mit einer Frau leben zu können, kam einfach gar nicht auf. Ich komme aus einem doch relativ konservativen Elternhaus. Mein Vater war Pfarrer und dieses Konzept kam einfach nicht vor. Aber die Gefühle waren schon auch immer da, wenn ich das in einem Rückblick sozusagen auf mein Leben so betrachte. Aber es war ganz klar, dass ich mit einem Mann und Familie und Kindern leben werde. Aber dann habe ich mich verliebt und es war ganz klar, ich kann diese Lebenslüge sozusagen nicht länger aufrechthalten und musste gehen. Das hatte gar nichts mit meinem Ex-Mann zu tun, sondern das hatte was mit mir zu tun. Das ist natürlich ein krasser Bruch dann auch, wenn man schon eben mit so kleinen Kindern und Familie und so weiter lebt. Aber es war für mich der richtige Schritt.
Wie lange ist das jetzt her?
Das ist jetzt gut 20 Jahre fast oder 19 Jahre ist das jetzt her.
Sie mussten das ja dann irgendwie managen. Also ich meine, Sie hatten 3 Kinder, wollten dann mit einer Frau zusammenziehen. Wie haben Sie das geregelt?
Ich habe erstmal die Stadt verlassen, in der ich lebte und habe auch mich versucht, auf eigene Beine zu stellen. Ich hatte kein abgeschlossenes Studium oder keinen abgeschlossenen Beruf. Ich wollte das auf jeden Fall weiterführen und für mich war klar, ich gehe nach Berlin, wo meine Freundin, die jetzige Frau, lebte schon und habe auch mir parallel halt einen Studienplatz und so weiter gesucht und wollte mir einfach auch mein eigenes Leben aufbauen und es war natürlich ein Risiko, klappt das mit uns beiden oder klappt das nicht mit all den Schwierigkeiten, die da auch stattgefunden haben innerhalb der Familien und es war halt nicht einfach auch mit den Kindern das alles zu regeln und auch mein Ex-Mann fand das jetzt nicht so großartig, dass ich gegangen bin. Das war schon nicht eine einfache Zeit, aber für mich war das eben ganz klar und für mich war dann auch das der Start oder die Motivation zu sehen, ich will mich da auch weiter engagieren und gucken, wie solche Familien, wir dachten, wir können auch nicht die einzigen Familien sein. Und also so ist das für mich in meiner Lebensbiografie dann auch dazu gekommen, dass wir eine Regenbogenfamilie geworden sind, die halt auch mehr in der Öffentlichkeit steht.
Also Sie haben 3 Kinder mit Ihrem Mann. Wie haben Sie das denn jetzt geregelt? Haben Sie die alle mitgenommen oder wie?
Also unsere große Tochter, die hat dann bei meinem Ex-Mann gewohnt weiterhin. Wir haben aber engen Kontakt gehabt und die Zwillinge bei mir. Und ja, und dann war klar, also meine Partnerin hat immer gesagt, sie möchte auch noch eigene Kinder. Und da wir beide sehr kinderfreundlich, sehr kinderlieb sind und gerne mit großen Familienzusammenhängen leben, war das dann auch gar kein Problem, das auch noch weiter zu denken und dann auch umzusetzen.
Und wer hat die Kinder bekommen? Also Ihre Freundin, Ihre Lebenspartnerin?
Genau, die hat dann die beiden jüngeren Kinder bekommen. Die sind jetzt 12 und 7 Jahre alt. Aha.
Und wie leben Sie jetzt zurzeit? Nach welchem Modell? Also wie viele Kinder sind jetzt bei Ihnen? Immer noch 4?
Genau, also bei uns sind noch die beiden Zwillinge, die haben jetzt Abitur gemacht und sind jetzt sozusagen in der Orientierungsphase nach draußen. Die werden nicht mehr lange da sein und die beiden Kleinen sind natürlich noch da.
Wie haben die Kinder das eigentlich aufgenommen, also ihre leiblichen Kinder? Fanden Sie das dann komisch, dass Sie auf einmal mit 2 Frauen zusammenleben, dass dann noch neue Kinder zukommen, oder war das eigentlich eher einfach ganz normal?
Und da müsste man jetzt die Kinder fragen. Ich denke, die waren so klein, die kennen das einfach gar nicht anders. Natürlich haben sie gemerkt, dass auch diese Trennungsfamilie mit meinem Ex-Mann auch nicht immer reibungslos lief und auch dieses Hin und Her dort auch ein Teil ihres Lebens und ihrer Biografie ist. Nochmal anders als bei den kleinen Kindern, die eine andere Geschichte haben. Aber der Zusammenhalt der Kinder ist total da und sie fühlen sich als Geschwister und also wir sehen einfach da auch, dass die sich als oder uns als insgesamt als komplette Familie sehen und das ist sehr schön.
Wie ist das denn für Sie? Also Sie haben ja jetzt leibliche Kinder und ich sag mal angenommene Kinder. Macht das einen Unterschied?
Inzwischen überhaupt gar nicht mehr. Am Anfang ist es natürlich auch schwieriger, aus der Nichtleiblichkeit eine Rolle zu finden, die akzeptiert wird, nicht mal innerhalb der Familie, sondern außerhalb. Von außen wird ja ganz viel gefragt. Und wir haben übrigens zu den beiden kleineren Kindern auch einen Vater, der einen schwulen Freund, der uns sozusagen da begleitet. Und diese Rollen oder ja, die man einnimmt als Elternteil, auch in der Öffentlichkeit, in der Kita, in der Schule und so weiter, das muss man auch selbstbewusst leben können und wollen. Ja. Das ist nicht immer einfach, aber das ist uns immer gut geglückt. Wir hatten auch wenig Gegenwind und wenn Gegenwind kam, dann war ich auch selbstbewusst genug, um das sozusagen auszuräumen. Und ob das meine leiblichen Kinder sind oder nicht, das ist mir total egal.
Ich spüre
Emotionale Bindung ist gleich. Ich bin die Mama und für die Kinder bin ich die Mama und meine Partnerin die Mami und das spielt im Alltag und so weiter überhaupt keine Rolle und die fragen auch nicht, welche rechtlichen Bindungen da sind oder welche Abhängigkeiten. Die Frage, die ab und zu dann von den Kindern mal kam, aus welchem Bauch bin ich denn gekommen? Das ist egal. Das ist den Kindern egal. Hauptsache man ist da. Für die Kinder.
Auf den Vater, also den schwulen Vater, von dem Sie gerade sprachen, kommen wir gleich nochmal. Aber ich möchte jetzt erstmal einen Schwenk machen, denn Sie leiten ja in Berlin-Schöneberg das bislang in Deutschland einzige Regenbogen-Familienzentrum für Lesben und Schwule. Was machen Sie in dem Zentrum so alles und wer kommt da eigentlich alles hin und wie viele?
Also vielleicht erstmal vorweg kann ich sagen, dass es nicht mehr das einzige ist. Es gibt jetzt in München noch eins, das jetzt gerade im Sommer, im Frühjahr, Sommer eröffnet hat. Und von der Stefanie Gerlach, einer Autorin, die zum Thema Regenbogenfamilien sehr viel publiziert hat, geleitet wird. Und zu mir kommen vor allem eben Lesben, Schwule, Transmenschen, Bisexuelle, Asexuelle, alle Menschen, die irgendwie nicht der heteronormativen binären Beziehungen sozusagen nachgehen, um sich auszutauschen, um sich beraten zu lassen, um Vernetzung zu finden, um Begegnung zu finden. Und das ist auch das Konzept des Regenbogenfamilienzentrums.
Kommen eher Männer oder Frauen?
also vorrangig Frauen. Das Thema Familie, Kinder bekommen ist ein stark frauengeprägtes Thema und erst recht auch in der schwul-lesbischen Community haben die Frauen natürlich auch einen biologischen Vorteil und auch einen rechtlichen Vorteil. Und für die Männer ist es da auch schwieriger, Kinder zu bekommen und auch mit Kindern zu leben. Allerdings bei dem Thema Kinderwunsch kommen sie doch auch relativ paritätisch ausgeglichen. Also das Thema Kinderwunsch ist schon auch etwas, was inzwischen auch von schwulen Männern immer mehr nachgefragt wird. Nur die Wege zum Kind sind dann doch sehr unterschiedlich und letztendlich mit den Kindern leben tun meistens die Frauen und sich auch dann in den entsprechenden Gruppen bewegen oder eben die Beratung aufsuchen. Das geht eher von den Frauen aus.
Haben Sie eine Idee, wie viele Frauen, Männer, Bisexuelle, Transsexuelle Sie im Jahr so beraten und wie viele Regenbogenfamilien es eigentlich gibt in Deutschland?
Also die erste Frage kann ich ganz einfach beantworten, weil wir Statistiken führen darüber, wie viele Menschen ungefähr uns anfragen und zur Beratung kommen. Das sind circa 500 Menschen.
Im Jahr?
Im Jahr, die also die Beratung wollen, sozusagen 1:1 Beratung. Das andere ist, dass natürlich viel mehr Menschen kommen, um dann unsere anderen Angebote, unsere Vernetzungsangebote und was man halt so macht im Familienzentrum, an Treffen, Krabbelgruppe und so weiter wahrzunehmen. Aber eine Zahl, wie viel Regenbogenfamilien es gibt, das gibt es leider nicht oder vielleicht ist es auch gut, weil wer sich als Regenbogenfamilie definiert und die Vielzahl an Formen von Regenbogenfamilien, die ist einfach auch so wahnsinnig groß. Also ob das nun Adoptivfamilien sind oder Einelternfamilien oder Pflegefamilien oder Mehrelternfamilien, das ist halt so unterschiedlich und darüber werden einfach schlicht und einfach keine Statistiken geführt.
Aber es ist so, dass das Interesse an Familien, das Bedürfnis nach Familien zunimmt.
Auf jeden Fall. Also das hat natürlich einen gesellschaftlich-rechtlichen Aspekt, weil sich einfach in den letzten 20, 30 Jahren unglaublich viel getan hat in Deutschland und das Thema Familiengründung quasi langsam wieder selbstverständlich dazugehört, auch in dieser Community.
Also ich sag mal so traditionell oder vielleicht eben aufgrund dieser langjährigen Diskriminierung von Lesben und Schwulen hätte ich immer eher gedacht, denen sind solche Familienideale doch eher fern. Also sie leben eher so ein unkonventionelles, unbürgerliches Leben. Aber die haben auch durchaus so Bedürfnisse nach Familie, Kuscheln, Bausparvertrag, Haus im Grünen und Hund. Glaube ich, so geht das ja.
Also das kristallisiert sich wieder heraus, weil es möglich ist und sich das Denken sozusagen dahin entwickelt. Also natürlich war in der ganzen Lesben- und Schwulenbewegung oder auch in der feministischen Bewegung das Abgrenzen zu jeglicher Heteronormativität, zu dem bürgerlichen Leben ganz klar damit verbunden, auf keinen Fall Familie gründen zu wollen. Nun hat sich aber auch eine Bürgerrechtsbewegung dahin entwickelt, dass wir jetzt die Ehe für alle haben und das war ja auch lange erkämpft und da gibt's einfach eine Geschichte. Bis 1994 gab's den Paragraphen 175 in Deutschland und daraus hat sich auch mit der Aktion Standesamt und mit der Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft und so weiter ein Bewusstsein entwickelt, dass Lesben und Schwule eben genauso wie heterosexuelle Menschen leben wollen und auch partnerschaftlich sich absichern wollen und auch, warum sollte ein schwuler Mann nicht den Wunsch haben, ein Kind großzuziehen und warum sollte das auch eine lesbische Frau nicht haben, den inneren Wunsch, ein Kind zu bekommen. Und das wird jetzt langsam ganz selbstverständlich und möglich, dass das eben auch in unserer Gesellschaft gelebt werden kann.
Mal einen kleinen Schlenker zu Ihrer Ausbildung. Sie sagen, Sie haben erst nach Ihrem Coming-out zu Ende studiert. Und zwar haben Sie ja Musikethnologie und Kommunikationswissenschaften studiert, aber gearbeitet haben Sie darin nie, sondern seit wann arbeiten Sie in dem Regenbogenzentrum?
Also das Regenbogenfamilienzentrum gibt es eigentlich erst seit 2013, aber für das Themenfeld Regenbogenfamilien arbeite ich bei dem LSVD schon seit 2005.
Lesben-Schwulenverband.
Genau, das ist der Lesben- und Schwulenverband Deutschland, beziehungsweise hier bin ich im Landesverband Berlin-Brandenburg. Und ich habe, als ich mein Studium abgeschlossen habe, oder während ich studiert habe, habe ich schon ehrenamtlich für die sogenannte Initiative lesbischer und schwuler Eltern beim LSVD mich engagiert und habe diese ganze Regenbogenfamilienarbeit quasi erstmal ehrenamtlich aufgebaut und betrieben, bis es dann auch eine senatsfinanzierte Stelle gab. Und ich bin da reingerutscht einfach. Ne? Ich bin mit Ende meines Studiums bin ich quasi in diese Regenbogenfamilienarbeit reingerutscht. Man hatte mich gefragt, ob ich das nicht auch hauptberuflich machen würde wollen. Und so ist das einfach gekommen. Und dadurch, dass ich mich da wirklich reingehängt habe und mich engagiert habe, konnte ich irgendwann dieses Regenbogenfamilienzentrum auch aufbauen und die Finanzierung dafür bekommen. Und inzwischen sind wir da 4 Menschen, die da arbeiten. Und die Entwicklung war dann einfach so. Ich finde es für mich ein bisschen schade, dass ich meine Musikarbeit sozusagen gar nicht mehr verfolgen konnte. Aber immerhin privat singe ich seit diesem Jahr wieder in einem Chor, sodass ich wenigstens ein bisschen was versuche zu machen, was die Musik betrifft.
Also es ist vor allen Dingen in der Freizeit noch relevant.
Genau, mehr schaffe ich nicht.
Dann kommen wir auch mal zur ersten Musik, Frau Körner, die Sie sich gewünscht haben. Und zwar ist das, ich weiß nicht, ob die über die Grenzen von Berlin hin so bekannt ist. Da müssen Sie gleich was zu erzählen, wer das ist. Sully Pushbahn und die Kapelle der guten Hoffnung. Und die singen das Lied, oder sie singt das Lied »Meine Mamas sind genial«. Stellen Sie doch mal hier den Hörerinnen und Hörern auf HR2 Kultur vor. Wer ist das, Sully Pushbahn?
Also Sully Pushbahn ist eine Berliner Kindermusikerin, die aber auch Musik für Erwachsene macht. Aber ich kenne sie vor allem aus dem Bereich der Kindermusik. Und sie ist sozusagen sehr nah an unseren Themen, an unseren Regenbogenfamilienthemen und macht halt freche Kindermusik, die auch mal genderkritisch ist. Also es gibt ein Lied, das heißt, ich habe die Schnauze voll von Rosa, oder eben Meine Mamas sind genial. Sie singt über Regenbogenfamilien und es gibt einfach immer diese Kindermusik, die so ein bisschen abgedroschen ist und immer Mamas und Papas in heteronormativer Sicht besingt. Und das tut sie eben nicht, sondern sie sagt eben, meine Mamas sind genial oder meine Papas sind genial und beschreibt den Alltag von Regenbogenfamilien in ihrer Musik und sendet somit auch Botschaften aus, dass es da noch was anderes gibt, außer Mama, Papa, Kind, sondern es gibt eben auch Mama und Mami und Papa und Papi, und von daher ist sie bei den Regenbogenfamilien relativ bekannt, wahrscheinlich langsam auch immer mehr deutschlandweit, weil sie immer mehr unterwegs ist mit dieser Musik.
Ich bin Kathi und ich hab 2 Mamas, das kann jeder mal passieren. Die eine hat eine Sammlung Werkzeug und kann alles reparieren. Die andere hat ein flottes Cabrio, das unsere Haare zerzaust. Mein Zimmer ist immer ein Saustall, ich lieb unser Zuhaus. Ich hab 2 Papas, ich bin ein Pflegekind. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass meine Papas die schönsten sind. Meine Barbies haben kurze Haare, Papas mit Absicht übersehen. Mit einem Papa wie diesem kannst du übers Wasser gehen.
HR2 Kultur Doppelkopf 4, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war der Regenbogenfamiliensong von Sully Pushbahn. Und bei mir im Studio sitzt die Regenbogenmutter, Konstanze Körner. Frau Körner, jetzt ist es ja mit einem Kinderwunsch bei gleichgeschlechtlichen Partnern nicht so ganz einfach. 2 Männer brauchen eine Frau, 2 Frauen brauchen einen Mann, um ein Kind zu bekommen. Sie haben es eben schon angedeutet. Wie haben Sie das gemacht?
Also die Wege sind sehr unterschiedlich. Erstmal muss man sich im Klaren sein, möchte man den Kinderwunsch erfüllen mit einem leiblichen Kind oder kann man sich auch vorstellen, ein nicht leibliches Kind aufzunehmen. Das ist natürlich eine Option, die für schwule Männer auch erstmal vielleicht besser ist, ein nicht leibliches Kind oder geeigneter aufzunehmen, weil einfach der Weg zum leiblichen Kind für Männer schwieriger ist. Aber auch lesbische Frauen nehmen zum Beispiel ein Kind, ein Pflegekind auf. Die Adoption von einem Kind ist in Deutschland möglich, gemeinsam in einer Partnerschaft, in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Allerdings haben wir viel zu wenig Kinder, die zur Adoption freigegeben werden. Und wir haben eine starke heterosexuelle Konkurrenz von Paaren, die auch gerne ein Kind adoptieren würden. Ich glaube nicht, dass jetzt der große Boom auf Adoptionen losgehen wird und dass das Verfahren viel einfacher wird in der Überprüfung für gleichgeschlechtliche Paare. Also das ist sozusagen eine Möglichkeit, adoptieren oder ein Pflegekind aufnehmen, natürlich viel attraktiver ist, oder das ist bei mir im Familienzentrum viel mehr nachgefragt, auch der Weg eines leiblichen Kindes. Mhm. Und da haben die Frauen einfach den Vorteil, sie können entweder zu einer Samenbank gehen und einem Kinderwunschzentrum, was auch in Deutschland sehr unterschiedlich gehandhabt wird und auch nicht so einfach im Augenblick ist, was den Zugang betrifft zur Reproduktionsmedizin. Oder eben die Frauen und die Männer tun sich zusammen und bekommen in Co-Elternschaften, in Mehrelternschaften ein Kind oder mehrere Kinder. Also dann heißt es, dass eben ein Kind mehrere Eltern auch hat.
So haben Sie das gemacht?
Genau, also wir sind zwei Mütter und ein Vater. Das war sozusagen eine Entscheidung, die sich dann irgendwann herauskristallisiert hat, dass wir halt einen Vater auch für unsere kleineren Kinder haben wollen, weil unsere großen Kinder halt auch einen Vater haben. Und wir wollten.
Also einen Vater hätten die Kinder natürlich sowieso, aber Sie meinen jetzt jemand, der auch aktiv
der da ist, der dabei ist natürlich und der nicht nur eine anonyme Nummer irgendwo ist, sondern der ein Gesicht hat, einen Namen hat und sich beteiligt. Also für uns war die Idee, warum sollen wir das zu zweit bewerkstelligen, wenn wir auch zu dritt sind? Also wenn die Kita anruft oder die Schule und sagt, Kind ist krank, dann ist es natürlich leichter zu managen, wenn wir zu dritt uns die Arbeit teilen, als wenn wir nur zu zweit sind oder gar alleine. So. Und das war also von Anfang an auch die Idee, dass unsere Kinder eine Identifizierung mit dem Vater haben sollen. So, und das war auch eine Suche bei uns und das hat aber glücklicherweise auch gut funktioniert und wir haben einen Papa, der auch wirklich mit dabei ist.
Also ich stelle mir das eigentlich nicht einfach vor, die Suche nach einem Vater. Wie kann das ablaufen? Denn ich meine, immerhin hat das Kind ja zum Beispiel 50% der Gene des Vaters. Egal, ob ich jetzt sage, der soll sich gar nicht kümmern oder der soll sich auch noch kümmern. Mir muss ja eigentlich dann der Mann auch sympathisch sein oder vielleicht sogar mehr, wenn ich sage, okay, das wird jetzt der Vater meiner Kinder.
Genau, deswegen ist dieser Kinderwunsch für Frauen auch ein wirklich viel durchdachter Kinderwunsch. Also sie sind sich schon im Klaren, dass das eine komplizierte Suche ist. Also manchmal gibt es so Bekanntschaften aus der Schulzeit, aus der Studienzeit, wo man weiß, also mit dem setzen wir diese Idee um. Dann sitzen die Paare mit einem Mann oder mit einem Männerpaar bei mir in der Beratung und dann fragen die eben, wie können wir das jetzt zu viert machen? Sowohl auf der rechtlichen als auch auf der sozialen Ebene. Oder eben, sie müssen die Frauen gucken in so Internetplattformen nach. Da gibt es ganz spezielle Internetseiten, wo sich eben Menschen finden können, die diese Idee von Familiengründung verfolgen. Oder ich biete zum Beispiel seit 2006 ganz regelmäßig so offene Abende zum Thema Kinderwunsch an, wo sich Menschen treffen
und sich mal so beschnuppern können sozusagen.
Genau, wo sie einfach auch andere Leute kennenlernen können in der Situation. So, es ist halt nicht so einfach, irgendwo diesen Kinderwunsch auch breitzutreten. Das ist ja eine sehr private Sache. Ja. Und dieses Forum, was ich biete, ist ein Schutzraum, wo man Gleichgesinnte einfach auch mal treffen kann. Und manchmal ist es sogar gut, dass man da auch jemanden findet und trifft, der einem sympathisch ist und mit dem man dann auch diese Familiengründungsidee weiterverfolgt.
Aber es gibt eben eigentlich immer drei Elternteile.
Es gibt immer oder vier Elternteile, also ein schwules Paar und ein lesbisches Paar, die das gemeinsam machen wollen. Die teilen sich das dann auch durchaus zu viert. Also es gibt einen Film, der auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief, Vier werden Eltern, der das auch ganz schön beschreibt. Also ich glaube, das wäre mal so eine gute Quelle, sich das mal anzugucken, wie vier Eltern werden können.
Wie sieht das denn letztlich mit der juristischen und damit natürlich auch der finanziellen Verantwortung aus, wenn da so viele Elternteile eine Rolle mitspielen können?
Also das ist natürlich das größte Problem dabei. Die juristische Seite ist halt auf zwei Eltern ausgerichtet und sehr eben auch auf Mutter und Vater ausgerichtet. Das heißt, die Mutter steht fest, die ist...
Die
trägt aus und ist auch juristisch sozusagen diejenige, die das Sorgerecht hat. Und dann müssen sich die Eltern entscheiden, ob eben die Lebenspartnerin der leiblichen Mutter das zweite rechtliche Elternteil wird oder eben der Vater. Und das ist halt das Komplizierte bei der ganzen Geschichte. Und wenn es denn die zweite Mutter wird, dann wird die nicht einfach rechtliches Elternteil, so wie das Väter werden, indem man verheiratet ist und dann ist man eben rechtliches Elternteil bei verheirateten Eheleuten, die heterosexuell verheiratet sind, sondern es muss bei lesbischen Paaren die sogenannte Stiefkindadoption gemacht werden. Also man wird halt überprüft und das wird als sehr diskriminierend wahrgenommen. Also und das wird sich auch in nächster Zeit sicherlich nicht ändern. Auch mit der Öffnung der Ehe ist dieser Bestandteil der rechtlichen Elternschaft ja ungeklärt weiterhin wie in den vergangenen Jahren.
Aber rechtliche Elternschaft heißt eben, dass dann in dem Fall zum Beispiel Sie als nicht leibliche Mama das Kind adoptieren würden. Dazu muss aber ja der Vater einwilligen, oder?
Genau, also unser Familienmodell ist so, dass unser Vater von unseren kleinen Kindern die Vaterschaft anerkannt hat und damit kann ich nicht adoptieren. Das heißt, ich bin sozusagen die Co-Mutter, die ein sogenanntes kleines Sorgerecht hat. Also ich darf im Alltag mich um die Kinder kümmern. Das ist ein Begriff, der juristisch fixiert ist, der aber nicht viel Kraft hat. Das heißt, ich darf mich im Alltag kümmern und sagen, dass die Kinder das Zimmer aufräumen sollen oder was sie essen können, das darf ich bestimmen, solange meine Partnerin damit einverstanden ist. Ich darf sogar auch Elternsprecherin werden in der Schule, aber ich kann keine größeren Entscheidungen treffen. Ich darf kein Konto eröffnen und ich darf keine Schulanträge stellen oder irgend sowas. Und ich habe kein Erbrecht und so weiter. Das hat alles der Vater. Das ist ein Modell, das so ein bisschen versucht auszugleichen zwischen den beteiligten Eltern. Quasi hat meine Lebenspartnerin die alleinige Sorge für das Kind. So. Das ist aber manchmal für mich sehr schwer, weil ich sozusagen ja auch einen Löwenanteil in dieser Familie trage. Klar. Und es für mich meine Kinder sind und ich wünschte mir, dass ich da eine andere Position hätte. Allerdings weiß ich auch, ich habe ja auch noch die drei anderen Kinder, die ja auch meine leiblichen Kinder sind. Ich habe da das Sorgerecht und da gibt es ja auch den Vater, der ein Sorgerecht hat. Von daher ist so ein bisschen die Verantwortungslast verteilt auf viele und wir versuchen einfach ein vertrauensvolles, gutes Verhältnis im sozialen Miteinander zu leben, ohne dass dieses Rechtliche uns immer wie so ein Hindernis vorkommt.
Also eng mit dem Rechtlichen verbunden ist ja nun auch das Ökonomische und es wird ja eigentlich immer darüber geredet, dass Familien mit mehreren Kindern sehr schnell in finanzielle Nöte geraten. Wie ist das denn jetzt eigentlich bei Ihnen? Wie teilen Sie sich die Kosten auf? Wie regeln Sie das?
Also da ist der Staat inzwischen schon so ein bisschen dahinter gekommen, dass es eben auch Patchwork-Familienmodelle gibt. Also ich kann zum Beispiel für alle Kinder das Kindergeld beziehen, weil ja, also das ist möglich, dass das nicht an die Leiblichkeit gebunden ist, sondern an die Lebensgemeinschaft, die man als Familie hat. Wir teilen uns da ganz viel und auch, also die Krankenkassen und so weiter, die haben dieses Modell schon auch im Hintergrund, so dass wir viele Lasten uns auch aufteilen können. So. Und der Vater zahlt auch etwas Unterhalt. Also so ist das auch vereinbart von vornherein, also dass er uns unterstützt.
Die Väter zahlen eigentlich sogar Unterhalt. Denn es sind ja zwei
Väter. Ja, naja, also so wie jeder kann. Ne? So wie jeder kann. Und die Kinder sind natürlich auch inzwischen in einem Alter, wo sie auch selber sagen, wir brauchen das und das, wir wollen das und das. Und dann gucken wir, wer kann das bewerkstelligen und wer kann seinen Beitrag dazu leisten.
Würden Sie sagen, das geht bei Ihnen doch überwiegend harmonisch zu oder gibt es da teilweise auch massivere Konflikte? Also ich stelle mir das letztlich konfliktreich vor.
Also bei uns, ganz in unserer Familie, sehe ich das sehr harmonisch so. Natürlich gibt es auch mal Diskussionspotenzial und so weiter. Aber ich sehe das sehr harmonisch. Ich erlebe eher in meinem Beratungsalltag, dass das natürlich nicht immer harmonisch zugeht. Also das mit dem Geld ist gar nicht so das Problem, sondern das ist eher dieses, wer hat Umgang mit einem Kind, wer darf das Kind jetzt wie oft sehen, wer darf Entscheidungen treffen, weil man das nicht unterschätzen darf, dass diese rechtliche Ebene auch was mit einem sozusagen psychologisch macht. Ja. Habe ich ein Recht an dem Kind oder nicht? Und dadurch, dass es eben keine 3- oder 4 Elternschaft gibt bisher in Deutschland, ist immer irgendjemand im Nachteil. Entweder die zweite Mutter oder die Väter. Und das bietet doch Konfliktpotenzial, aber auch das Bewusstsein dafür, dass man das vorher regeln muss und darüber sprechen muss. Und das passiert halt ganz viel in meinen Beratungen.
Kann man das denn überhaupt regeln? Also ich meine, in einer verbindlichen Art und Weise regeln. Ich stelle mir das auch schwierig vor, vorab etwas zu regeln, weil ich ja vielleicht gar nicht weiß, wie meine emotionale Beteiligung sein wird. Also ich kaufe ja jetzt keinen Wintermantel oder sowas, sondern ich bekomme ja ein Kind und das ist ja jetzt die Frage, reagiere ich nicht emotional vielleicht ganz anders, wenn dieses Kind da ist und ich in irgendeiner Weise daran mitbeteiligt war?
Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, dass man das vorher wirklich nicht juristisch festnageln kann. Und das bedauern wir auch an vielen Stellen, dass man da nicht ein bisschen mehr Verbindlichkeit bisher reinbringen konnte. Das Ganze basiert wirklich auf sehr viel Vertrauen im Augenblick. Und man muss sich im Klaren sein, auf was man sich da einlässt. Bei manchen Paaren, da sieht man, also die haben mit sich zu zweit schon genug zu tun, die brauchen nicht noch einen dritten und einen vierten Elternteil. Und bei anderen, da sehe ich, also das wird wunderbar funktionieren, weil die einfach ein gutes Miteinander haben, eine Kommunikationsebene miteinander finden, die ganz offen ist und wo einfach auch eine Idee von Gemeinschaft da ist und Entlastung und eine große Vorfreude und das Kind nicht als weiteres, ja, so wie Sie das gerade beschrieben haben, mit dem Wintermantel noch ein weiteres Objekt sozusagen im Besitztum ist. Also von daher, diese Regenbogenkinder sind in der Regel, also sind sie alle gewünscht. Sie sind sehr durchdacht, manchmal auch zu sehr durchdacht. Ich bin dann auch eine, die dann mal sagt, Leute, ihr müsst jetzt auch ein bisschen Mut haben. Man kann nicht jeden Worst-Case-Fall durchspielen und juristisch absichern. Ihr müsst, wenn ihr das wollt und mit einem Kind leben wollt, dann müsst ihr auch ein bisschen Mut haben und da jetzt einfach mal anfangen.
Ich habe noch eine, ja, möglicherweise doch gar nicht so ganz indiskrete Frage. Wie funktioniert das denn jetzt mit der Zeugung? Ich glaube, das Stichwort ist Insemination.
Genau.
Zwischen Männern und Frauen. Also es ist jetzt nicht so, ich sag's mal auf Deutsch, dass man sich zusammen ins Bett legt und guckt, was kommt dabei raus.
Genau, also in der Regel wird die sogenannte Bechermethode gemacht. Das ist ein offizieller Begriff. Das heißt natürlich so, wie die Bechermethode es schon beschreibt, also das Sperma wird übergeben.
Im Becher.
Im Becher und man hat jetzt keinen sexuellen Kontakt miteinander. Also das wäre in den meisten Fällen jedenfalls. Mir ist das nicht bekannt, dass das so irgendwie jetzt eine gängige Praxis wäre. Und dann in den meisten Fällen funktioniert das auch ganz gut. Also man muss die Bedingungen halt so machen, dass man das auch irgendwie entspannt alles hinkriegt. Aber ja, das ist sozusagen, wenn man das in Heiminsemination machen möchte, die Methode.
Frau Körner, wir machen nochmal Musik. Und zwar haben Sie sich jetzt nochmal einen Kindersong gewünscht, nämlich von Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht.
Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht. Kinder an die Macht. Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht.
Doppelkopf auf HR2 Kultur hier. Wir hörten gerade Herbert Grönemeyer mit Kinder an die Macht. Heute sitze ich mit Konstanze Körner im Studio und spreche mit ihr über Regenbogenfamilien. Das sind Familien mit zwei Müttern oder zwei Vätern. Ich bin Ingeborg Breuer. Frau Körner, homosexuelle Paare können ja auch heiraten. Vereinfacht das jetzt die Situation, wenn man Kinder bekommen will?
Nein, es vereinfacht es nicht wirklich, außer wenn man adoptieren möchte. Man kann jetzt gemeinsam adoptieren. Vorher war das nur sukzessiv möglich, also erst ein Lebenspartner, dann der andere Lebenspartner oder Lebenspartnerin. Jetzt kann man gemeinsam adoptieren, aber alles andere, was ich vorher beschrieben habe mit den Elternschaften und rechtlichen Bedingungen, da ändert sich erstmal gar nichts. In einer Ehe, in einer heterosexuellen Ehe ist es so, der Ehemann ist automatisch Vater, rechtlich Vater des Kindes, obwohl er es nicht sein muss. Also es kann auch sein, dass die Ehefrau mit beispielsweise dem Nachbarn geschlafen hat und sie bekommt das Kind, aber der Ehemann ist trotzdem rechtlich der Vater des Kindes. Das ist in einer gleichgeschlechtlichen Ehe dann noch nicht so, dass die Lebenspartnerin, es ist ja dann nicht mehr die Ehefrau der leiblichen Mutter, automatisch rechtlich auch Elternteil des Kindes ist. Und das ist sehr bedauerlich und das hoffen wir, dass das kommt, dass dieser Prozess der Stiefkindadoption nicht mehr stattfinden muss, weil da Familien überprüft werden, wo wirklich die Energien woanders und auch die Gelder woanders hingesteckt werden können. Denn diese Familien sind doch die Familien, die ihre Kinder mit einem großen Wunsch bekommen haben und in der Regel nicht die Kinder sind, wo das Jugendamt drauf gucken müsste.
Ja, nun gab es ja in Deutschland lange Zeit eigentlich Widerstände gegen diese Ehe für alle. Und ich denke, das gilt natürlich auch für Regenbogenfamilien, dass da manch einer ja doch noch denkt, ob er es jetzt sagt oder nicht, dass Kinderkriegen eigentlich etwas Natürliches ist und etwas Natürliches bleiben soll. Begegnen Sie solchen Meinungen selbst oft?
Ehrlich gesagt nicht. Ich begegne eher viel Offenheit, sehr viel Zugewandtheit. Natürlich auch erleben wir im Alltag hier auch in Berlin, dass Regenbogenfamilien nicht selbstverständlich sind. Also wir haben immer wieder die Erfahrungen in den letzten Jahren und auch dieses Jahr wieder gemacht, dass gerade in Situationen, wo Familien Eintrittskarten haben wollen, ob das im Schwimmbad ist oder am Zoo, dass sie nicht als Familie anerkannt werden und kein Familienticket bekommen. Und dass den Familien auch gesagt wird, dass sie ja keine richtige Familie sind, auch den Kindern wird das quasi an der Kasse ins Gesicht gesagt. Und das sind so Situationen, die gehen gar nicht. Und wir hatten gerade vor 2 Wochen ein Straßenfest in der Cheruskerstraße, wo das Regenbogenfamilienzentrum ist. Ein Regenbogenstraßenfest für die Regenbogenfamilien, aber auch für alle, die für Familienvielfalt stehen. Und auch da habe ich jetzt im Nachhinein gehört und mitbekommen durch Feedbacks der Familien, dass es dort diskriminierende Bemerkungen am Straßenrand durch Anwohnende dort gab.
Also gab es doch.
Ja, und das hat mich sehr gewundert, dass es eben gerade dort, auch in der Gegend, wo es doch sehr viel Wohlwollen gibt, eben doch dann auch diese Meinung gibt, die dann auch öffentlich scheinbar kundgetan wurde. Mhm. Leider habe ich das da vor Ort nicht mitbekommen. Die Diskussion hätte ich gerne auf der Straße geführt.
Wie haben denn Ihre Eltern reagiert oder Ihre, ich sag mal, Schwiegereltern, also die Eltern Ihrer Frau?
Ach, ich glaube, das war denen eigentlich immer klar, dass da Kinder kommen würden. Irgendwann meinte meine Schwiegermutter, dass sie jetzt bereit wäre, Oma zu werden. Und ja, also das mit den Kindern, das ist immer eher ein freudiges Ereignis. Also mehr Kinder braucht das Land, ist so das Motto unserer Eltern.
Und Ihre Kinder selbst, sind die selber auch schon, haben die Diskriminierungserfahrungen gemacht?
Also sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder von uns, die haben gar keine Diskriminierungserfahrung gemacht. Und ich denke, gab schon in der Schulzeit Kommentare, die darauf hinzielten, eben zu diskriminieren oder zu mobben aufgrund der Eltern. Also, dass die beiden Mütter zu Hause halt nicht okay sind. So. Und dass man dann darauf schließt oder man dann genau das tut oder die anderen Schüler das getan haben, was eben viele tun, eben schwul und lesbisch als Schimpfwort zu benutzen und zu sagen, du wirst ja selber schwul, du wirst ja selber lesbisch und das negativ meinen und gar nicht verstehen, was sie da eigentlich sagen oder nur das Negative dahinter meinen. So.
Aber insgesamt haben Sie hier in Berlin wahrscheinlich eine relativ liberale, offene Atmosphäre. In anderen Regionen sähe es wahrscheinlich anders aus.
Ja, also auch in Berlin muss man gucken, wo man sich bewegt. Und dadurch, dass wir halt auch in die Kitas gehen, in die Schulen gehen, Fortbildungen machen und so weiter, erleben wir ganz unterschiedliche Meinungen, ganz unterschiedliche Haltungen und eben auch immer wieder Diskriminierungserfahrungen, die natürlich auch gespiegelt werden durch die Menschen, die zu mir ins Familienzentrum kommen. Aber Berlin ist natürlich ein Ort, wo Familienvielfalt oder überhaupt Vielfalt großgeschrieben wird. Hier werden sehr viele Projekte gefördert. Hier gibt es eine große Pluralität an Lebensentwürfen, die natürlich auf dem Land ganz anders sind. Da müssen wir nur nach Brandenburg rausgucken. Wir machen jetzt auch ein Projekt seit diesem Jahr. Das heißt Regenbogenfamilien in Brandenburg stärken. Das wird vom Ministerium in Brandenburg auch finanziert. Und das ist ein ganz anderes Projekt. Dickes Bretterbohren, da überhaupt erstmal dieses Thema zu besprechen und an Menschen heranzukommen. Und das ist, die Menschen leben auch viel versteckter. Und sich zu vernetzen und überhaupt ins Gespräch zu kommen, ist viel, viel schwieriger. Und wir erfahren aber auch von Menschen, die zunehmend, und da kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Häuschen bauen und überhaupt, ne, dass viele Regenbogenfamilien halt auch raus nach Brandenburg ziehen, sich dort ein Häuschen sozusagen in den Speckgürtel oder also was total modern ist, ist irgendwie einen Kleingarten, Bungalow irgendwo auch außerhalb von Berlin zu haben. Und wenn sie so erzählen, wie sie da aufgenommen werden oder wie sie sich da bewegen, das ist sehr unterschiedlich, aber man hat das Gefühl, da gibt es inzwischen kleine Kommunen ringsum um Berlin im Brandenburgischen, wo vor allem Lesben ihre Wochenenden verbringen.
Frau Körner, wir sind jetzt am Ende unseres Doppelkopfgesprächs auf HR2 und zum Schluss haben Sie sich jetzt was Klassisches gewünscht, nämlich Rachmaninow Prälude in C-Moll, Opus 3 Nummer 2 am Klavier, der bulgarische Pianist Alexis Weißenberg. Wenn Sie Musik hören, hören Sie eher E oder U, wie es immer so schön heißt?
Ich höre sehr viel, sehr Unterschiedliches. Ich komme eigentlich eher so aus der klassischen Musik. Eigentlich wollte ich mal Kantorin werden oder irgendwie so Musikerin. Und meine große Leidenschaft ist eigentlich eher die ernstere Musik. Aber ich habe auch sehr viel populäre Musik, die sozusagen mein Leben beschreiben könnten. Da könnten wir Tage mitfüllen.
Können wir jetzt leider nicht mehr. Ich fand, das war ein sehr spannendes Gespräch, Frau Körner. Und ich freue mich, dass Sie im Studio waren. Und tschüss an alle, sagt Ingeborg Breuer.
Wiedersehen, wiederhören.
Okay.